Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein und selbstverständlich auch in allen anderen wunderschönen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 4. Juni 2025, am 16. Juni Montag, Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa, eine Standortbestimmung aus schweizerischer Sicht. Melden Sie sich an, es gibt noch Tickets, aber die gehen weg wie frische Semmeln. Weltwoche.de/Frankfurt, Weltwoche.de/Frankfurt, dort finden Sie alle Informationen, können Sie sich registrieren lassen und ich freue mich auf Ihr Kommen und ich ermutige auch viele Schweizer nach Frankfurt zu reisen. Es kommen so viele Deutsche in die Schweiz, jetzt müssen wir mal umgekehrt gegen den Strom hier schwimmen, antizyklisch aus der Schweiz nach Deutschland pilgern. Das gibt interessante Befruchtungen. Montag, 16. Juni. Ab 18 Uhr Türöffnung, 19 Uhr Start mit anschließender Diskussion im Zeichen der absoluten Meinungsäußerungsfreiheit. Niemand muss sich dafür seine Meinung schämen oder entschuldigen. Sprechen Sie aus, was Ihnen am Herzen liegt, was Ihnen unter den Fingernägeln brennt. Das wird diskutiert im Geist der Wirklichkeitsdurchdringung à la Weltwoche. Was sind die Schlagzeilen, was sind die Nachrichten? Ich muss vorausschicken, die Welt wird ja nicht dümmer. Und die Welt spinnt zwar, aber manchmal ist es notwendig, dass man durch den Wahnsinn torkelt, um wieder zur Vernunft zu kommen. Das ist nichts Neues unter der Sonne. Ich habe das hier schon öfters gesagt. Wenn Sie mir nicht glauben, lesen Sie das Alte Testament, schauen Sie in der Bibel, schlagen Sie dort nach. Sie werden erkennen, schon damals waren die Menschen großmehrheitlich verrückt. Aber es gibt uns immer noch, weil es eine wohlmeinende Voraussehung oder Vorsehung geben muss, Mächte, die milde und begünstigend auf uns einwirken, die größer sind als wir. Und vergessen wir nicht die gute alte Lernfähigkeit, die den Menschen eben doch immer wieder auszeichnet, rechtzeitig, wenn er schon mit beiden Füßen tief im Sumpf, im Abgrund steckt, doch dann jeweils in letzter, in allerletzter Sekunde, manchmal auch zu spät, einen Notausgang wieder findet. Und ich glaube, wenn ich da jetzt in die deutschen Medien schaue, viel Negativismus, viel Kritik. Ich äußere das ja auch. Ich habe auch meine Zweifel, meine Skepsis. Aber ich glaube einfach, es bewegt sich in die richtige Richtung. Wir haben eine geistige Klimaveränderung, weg von diesem woken, linken Experimental-Illusionismus, von dieser Selbsthypnose, von diesen Wolkenschiebereien hin zu einer stärker wirklichkeits- und realitätsbezogenen Politik. Und die neue deutsche Regierung, obwohl sie, ich würde jetzt mal sagen, noch nicht mit beiden Füßen wirklich in der Realität angekommen ist, obwohl der Friedrich Merz viele Fehler gemacht hat, allem voran diese Brandmauer, allem voran auch sein unbedingter Wille, eben Kanzler zu werden und alles andere stehen und liegen zu lassen, das sind nicht optimale Voraussetzungen. Er hat sich auch in eine unmögliche Verhandlungssituation da manövriert mit seiner Brandmauer. Aber trotz allem, ich glaube einfach, der Druck der Wirklichkeit ist zu groß und der Druck der Opposition, da müssen eben die deutschen Bürgerlichen auch der AfD Danke sagen. Wenn es diese Partei nicht gäbe, eine Partei, die im Westen entstanden ist, im Osten sehr stark geworden ist und jetzt über den Osten, vom Osten wieder auf den Westen übergreift, sozusagen ein Produkt der deutschen Wiedervereinigung, diese Wiedervereinigung auch im Politischen in sich selber vollziehen, das ist an sich hochinteressant, diese AfD. Und ohne die AfD hätten sie ja diese Bewegungen nicht. Sie sehen also, in der Demokratie braucht es eine Opposition. Und das war ja das Elend der Merkel-Jahre, der alternativlosen Merkel-Jahre. Sie hatten faktisch keine Opposition mehr, sie hatten nur diese Käseglocke da, diesen bräsigen Pseudokonsens in der Mitte, wo man die Politik als Fortsetzung der Verwaltung mit anderen Mitteln zu zelebrieren versucht. Aber Politik ist eben Politik, das ist Auseinandersetzung, das ist eben auch Streit, das ist Ringen ums beste Argument und nicht einfach ein steriler Verwaltungsakt da unter den Fittichen einer Mutti, die sich für alternativlos hält. Bei allen Verdiensten, muss man auch immer wieder sagen, die diese Angela Merkel natürlich hatte, und ich will das gar nicht wegleugnen und verschweigen, am Anfang war Frau Merkel wohltuend in diesem Freiluftzirkus der Alphatiere der deutschen Politik und dieser Männeregos und dieser aufgeblasenen Typen, die sich da überschätzt haben. Und da ist sie mit ihrer spröden, zurückhaltenden, sachlichen Art sehr gut durchgekommen. Und sie hat auch beispielsweise die Finanzkrise, glaube ich, sehr stark gemanagt, zusammen mit der Wirtschaft, damals übrigens auch ein Schweizer dabei, der Josef Ackermann als Chef der Deutschen Bank, nachher dann Atomausstieg, Migrationspolitik, da ist dann der Merkel-Schlafwagen, der Machtexpress, der Machtschlafwagen, der ist dann vom Gleis abgeworfen, abgeschüttelt worden und Deutschland wurde zum Opfer seines eigenen Erfolgs. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen, und wenn man eben glaubt, es gehe einem zu gut, dann macht man allerlei Dummheiten, das ist in der Familie so, das ist in der Politik so, das ist im Unternehmen so. Aber irgendwann kommt die Stunde der Nüchternheit, da kommt der Dampfhammer, da kommt der Vorschlaghammer der Wirklichkeit und der federt jetzt auf Deutschland zurück und ich habe absolutes Vertrauen in Deutschland, dass man die Herausforderung der Wirklichkeit einmal mehr bestehen wird. Natürlich geht das für viele nicht schnell genug und auch unter uns und bei den Zuschauern dieser Sendung, da bin ich sicher, wünschte man sich schnellere Bewegungen, schnellere Schritte, aber auch da, das sage ich als Außenstehender, als wohlwollender Schweizer, nichts übertreiben. Deutschland hat man so viel übertrieben. Politische Fieberkurven, Horrortrips, Geisterbahnfahrten, zur Genüge. Ist ja klar, dass man heute eher etwas in Ganzkörpergips unterwegs ist, sozusagen mit der Risikoplombe, nicht sehr mutig. Und man versucht ja vor allem, sich selber und der Welt zu beweisen, wir sind Gute, wir meinen es gut, wir sind wohlmeinend, wir sind keine kriegerischen Anzettler mehr, sondern wir sind heute friedlich, politisch korrekt, wohlanständig, wir meinen es so gut. Wir meinen es so gut, dass wir auch immer wieder im Schlechten und im Bösen landen, weil man das Gute eben übertreibt. Das ist dieses Gutmenschentum, das im Grunde das große Problem heute in Deutschland ist. So, bevor ich jetzt da eine Schleuderfahrt als Standortbestimmung mache, gehen wir in die Schlagzeilen, gehen wir da in die Nachrichten hinein, die aber eben auch diesen vorsichtigen Optimismus unterstützen, vielleicht sogar etwas beflügeln. Was ist passiert? Womit beschäftigen sich die Zeitungen? Koalition in Den Haag zerbricht. Interessant, in den Niederlanden die Freiheitspartei von Geert Wilders. Ich habe Geert Wilders letzte Woche erstmals kennengelernt. Wir haben uns unterhalten. Ich hatte einen guten Eindruck von ihm. Er wirkte auf mich wie ein platinblonder Leonardo DiCaprio der Politik. Er sieht jetzt nicht so leinwand- und bühnenreif aus wie der Hollywood-Schauspieler, aber er hat so dieses kindlich Schalkhafte. Und mir ist aufgefallen, im Gespräch eher zurückhaltend. Ich habe ihn auch noch etwas beobachtet, wie er sich mit anderen unterhalten hat. Und gepflegt, wohlanständig, eben überhaupt nicht so dieser Lautsprecher, als der er in den Medien immer wieder dargestellt wird. Vielleicht kommt ein anderer Wilders an seinen Veranstaltungen zum Vorschein. Aber das, was ich gesehen habe, hat auf mich vertrauensbildend gewirkt. Jetzt aber zieht sich Wilders zurück, und zwar, weil seine asylpolitischen Forderungen von der Dreierkoalition in Den Haag nicht getragen werden. Und Wilders hat natürlich realisiert, wenn wir da jetzt einfach mitmachen, wenn wir unser Programm verwässern, dann verliere ich, dann werde ich bei den nächsten Wahlen einen Taucher einfangen. Und das hat sich offenbar jetzt auch bei Wahlumfragen bereits abgezeichnet. Wilders hat gesagt, wir wollen ganz strenge Grenzkontrollen, also das, was im Grunde Friedrich Merz sich von der AfD angeschminkt hat, nicht wahr? Die AfD-Asylpolitik 1:1, da zumindest rhetorisch beschwörend, gleichzeitig aber die Brandmauer, mit diesen Aussätzigen wollen wir nichts zu tun haben. Das ist ja die institutionalisierte Schizophrenie dieses Gutmenschentums, das sie da haben. Geert Wilders also sagt im Grunde das Gleiche, Grenzen zu, Es kann doch nicht sein, dass auf dem Landweg Asylgesuche in den Niederlanden gestellt werden. Das widerspricht dem Sinn und Geist der Dublin-Gesetze. Vermutlich haben da auch Richter eine andere Auffassung. Linke Richter, asylpolitische Lobbyrichter etc., die es in Holland gewiss auch zur Genüge gibt. Dann beschränkter Familiennachzug, auch Sozialleistungen sollen da verknappt werden. Und das wollten die anderen nicht mittragen. Und jetzt platzt da die Regierung. Wir werden sehen, wie es weitergeht. In Deutschland reagiert man jetzt in der FAZ, in den Medien unter anderem, auf den Entscheid dieses Gerichts, über das ich gestern gesprochen habe, das eben den Innenminister Dobrindt zurückgepfiffen hat mit seinen wildershaften asylpolitischen Maßnahmen der Grenzabweisungen. Da spannt natürlich ganz massiv die Asyllobby mit. Da ist eine ganze Industrie, eine Asylindustrie, die haben sie natürlich in Deutschland, die haben wir auch in der Schweiz, die betreffenden Anwälte, die Menschenrechtsorganisationen, dann die Migranten selber. Das sind ja heimliche Komplizen dieser Schleppermafia, die für Millionen, vielleicht für Milliarden weltweit einfach Migranten nach Europa bringen, weil die Europäer nicht die Kraft haben, diese Migranten zurückzuweisen. Ist das natürlich eine Goldgrube, ein riesiges Geschäft. Und um dieses Geschäft zu stoppen, müssen Sie an der Grenze zurückweisen, meine Damen und Herren. Müssen Sie eben sagen, stopp, nicht bis hierher und nicht weiter. Nur so können Sie dieser illegalen Schleppermafia die Kunden entziehen. Wenn Sie das nicht schaffen, wenn Sie das nicht durchbringen, ja, dann müssen Sie sich nicht wundern, warum Menschen alles daran setzen, aus ärmeren Gebieten in noch wohlhabendere Gebiete zu kommen. Ich sage noch wohlhabendere Gebiete, weil das alles andere als gesichert ist für die Zukunft. Denn diese Migration macht uns ärmer, nicht reicher, auch wenn Sie in den Zeitungen immer wieder das Gleiche lesen. Allerdings nicht glauben. Und jetzt aber das Positive. Die Zeitungen rufen Friedrich Merz auf, Kurs zu halten. Zieht es durch, macht es trotzdem, bleibt bei eurer harten Linie. Und das ist eine Ermutigung, die hoffen lässt. Und auch da für alle Nicht-Fans der AfD, ohne die AfD gäbe es jetzt diese Konsequenz nicht. Und auch wenn das Motiv da vielleicht nicht stimmt, wenn man einen asylpolitischen Härtekurs fährt, einfach um die AfD zu verhindern, spielt ja keine Rolle, wenn am Ende das Problem gelöst wird, wie auch immer. Ich warne einfach davor, hier allzu ideologisch oder parteieng zu denken. Also Sie sehen, ich gebe da dieser Regierung immer noch im Zweifel für den Angeklagten, für den Beschuldigten. US-Senator Graham kündigt Ausnahmen von Strafzöllen an. Ja, die EU und Deutschland, die haben natürlich mehr Probleme mit diesen Strafzöllen als die Schweiz, weil wir die Zölle mehrheitlich abgeschafft haben in unserem Land, fast vollständig, mit Ausnahme der Landwirtschaft, die wir schützen müssen, weil sie sonst kaputt geht und wir im Kriegsfall verhungern würden. Das ist für uns eine kriegswichtige Industrie. Aber es gibt natürlich andere Handelshemmnisse in der Schweiz, nicht tarifäre Handelshemmnisse. Deshalb sind auch wir auf dieser Liste mit einer Zollberechnungsformel, die man natürlich auf den Himmel, auf den Mond schießen kann. Die ist dermaßen absurd, was da die Amerikaner sich zusammengerechnet haben. Aber eben in Deutschland fährt das heftiger rein. Warum? Weil eben Deutschland selber stärker reguliert ist, mehr Handelshemmnisse kennt als andere Länder. Und deshalb ist hier der Druck der Amerikaner, wenn auch vielleicht in der konkreten Umsetzung, dann eben hanebüchen gestaltet, aber von der Sache her berechtigt, genauso berechtigt wie die Ansage von Trump, der die Europäer aufgefordert hat, hier mehr für die Verteidigung zu tun. Und eben nicht als Trittbrettfahrer der USA zu wirken. Die Zeitungen melden hier übrigens, dass weniger strategische Bomber der Russen zerstört und beschädigt worden seien, als die Ukrainer gemeldet hätten. Ich habe gestern darüber gesprochen. Ich finde das eine brandgefährliche Politik, die uns an den Rand einer nuklearen Auseinandersetzung mit Russland führt. Und die Zelensky aber nichts bringt, glaube ich, militärisch. Das wird keine Wende des Geschehens herbeiführen. Diese Attacken, diese Drohnenattacken, die vielleicht auch mit amerikanischer, mit britischer Geheimdienstmithilfe zustande gekommen sind, das wird einfach nur die Gefahr eines Weltenbrands erhöhen. Und damit trägt man überhaupt nichts dazu bei, die eigentliche Kriegsursache in der Ukraine zu beseitigen und die Kriegsursache lautet nicht, dass Russland die Welt erobern will oder Europa. Land haben sie genug, Bevölkerung haben sie zu wenig. Nein, es geht um die Sicherheitsinteressen Russlands. Es geht darum, dass Russland nicht will, dass die Ukraine zum Anti-Russland, zum NATO Anti-Russland zum Außenposten des westlichen Militärbündnisses, möglicherweise mit Atomraketen in unmittelbarer Nachbarschaft von Moskau da aufgerüstet wird. Und natürlich betrachten die Russen, das ist jetzt kein legitimer Anspruch, aber das ist jetzt etwas Völkerpsychologie vielleicht, betrachten halt viele Russen und sicherlich diese Regierung, wobei man das auch kritisch sehen muss, selbstverständlich, die betrachtet halt die Ukraine als, ja, Wiege der eigenen Kultur und deshalb als Territorium, wo der Westen nicht einfach so reintrampeln kann. Und dass er reingetrampelt ist, ist eine Tatsache. Die Ukraine war immer zerrissen zwischen West und Ost und zuletzt hat eine im Grunde russlandfreundliche Regierung regiert, die ist dann weggeputscht worden, auch unter westlicher Mithilfe. Und ja, so hat das ganze Unheil seinen Lauf genommen, ist es erstmals hochgekocht vor 11 Jahren. Also keine Zeitenwende und dieser Unsinn da vor 3 Jahren, überhaupt keine Zeitenwende gegeben. Es hat einfach ganz gravierende Fehler der westlichen Sieger des Kalten Kriegs gegeben. Man hat die Russen aus ihrer Sicht gedemütigt, ihre Sicherheitsinteressen nicht ernst genommen. Und wenn man eine Atommacht demütigt, muss man sich nicht wundern, wenn die irgendwann ihre Krallen zeigt und zurückschlägt. Und jetzt muss man diesen Krieg beenden und nicht noch weiter eskalieren, wie das Zelensky versucht. Zelensky, dieser Hasardeur aus meiner Sicht, ich weiß, man darf das nicht sagen, aber es ist meine Meinung, dieser Politiker war mir von Anfang an unsympathisch, auch unheimlich undankbar, auch seine raspelnde, gebieterische Stimme, immer wieder dieses präpotente Auftreten, als ob die ganze Welt sich da in seinen Krieg einmischen müsste an seiner Seite, als ob die ganze Welt gegen Russland in den Krieg ziehen müsste, einfach weil er selber, Putin allerdings auch nicht, fähig war, diese diplomatische Verrenkung diplomatisch zu lösen, diese politische Verrenkung, diesen Konflikt. Aber vielleicht wollten sie ihn eben auch nicht lösen in der Ukraine. Man hat darauf gewettet, Russland zu schlagen. Man hat sich aufstacheln, aufwiegeln lassen. Also sie hören, sie spüren es. Ich bin kein Fan von Zelensky, bin auch kein Fan von Putin. Wobei Putin hat mehr Verdienste um Russland als Zelensky um die Ukraine. Das muss man ganz klar festhalten. Das heißt aber nicht, dass da nicht auch gewaltige Fehler gemacht worden sind. Putin hat den Vorteil aus meiner Sicht, dass er ein überlegter, rationaler, grossrussischer Interessenpolitiker ist, der nicht einfach irrational und suizidal veranlagt wäre. Bei Zelensky bin ich da nicht so sicher, was auch die charakterliche Ausgeglichenheit angeht. Merz will weiter Asylsuchende zurückweisen, also hier eben auch beflügelt von der sich drehenden Stimmung. Die AfD wiederum fordert, das Asylrecht abzuschaffen. Und zumindest in der FAZ, finde ich gut, werden eben auch diese Ideen und Aussagen einer AfD mitgenommen, protokolliert. Tausende VW-Mitarbeiter verzichten auf Stellen. Das finde ich auch interessant, wie Arbeitskonflikte in Deutschland, in dieser ja jetzt darbenden Autoindustrie, wie die ausgetragen werden. Hut ab vor Deutschland, wie solche Prozesse auch einvernehmlich durch freiwillige Rückzüge aus dem Arbeitsleben hier oder aus einer Stelle, wie die da vollzogen werden. Dann Interview mit Lindsey Graham, dem republikanischen Senator, der ja mal gesagt hat, man müsse bis zum letzten Ukrainer gegen Russland kämpfen. Also ein ziemlicher Falke da gegen Moskau. Ein Trump-Verbündeter, zuweilen auch Trump-Kritiker, der interessanterweise in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen sagt, ja, es wäre falsch, die AfD zu verbieten. Die AfD sei ein Symptom für einen Aufstand in der Politik gegen eben bestimmte als falsch empfundene Maßnahmen. Das ist seine Einschätzung. Sehr interessant, dass er hier eben nicht einstimmt in diesen Moralismus. Er begrüßt auch, dass die Deutschen bereit seien, mehr für ihre Verteidigung zu tun. Er ist kein Freund von Putin, er gehört zu den Russland-Falken, unterscheidet sich vielleicht darin etwas vom amerikanischen Präsidenten. Bei Trump bin ich, meine Damen und Herren, meistens eigentlich immer tiefenentspannt. Nicht, weil ich alles gut finde oder sofort verstehen würde, was er macht, aber ich glaube einfach, bei diesem Politiker ist das Motiv, nicht die Eskalation, sondern die Deeskalation. Er ist ein Verbalkrieger, aber ein Kompromissler in der Praxis, also in der Theorie könnte man sagen, auf der verbalen Selbstaufplusterungsebene der Rhetorik, da gibt er ganz massiv Gas und macht Druck, aber Trump, und das ist die Methode, das ist das Muster, the art of the deal, bemüht sich dann eben immer auch, einen Deal zu machen, einen Abschluss zu finden, einen Kompromiss und einen Deal können sie nur hinkriegen, wenn beide Seiten einverstanden sind. Bei Russland im Moment ist Trump etwas machtlos. Er sieht, die gewinnen den Krieg, ich kann nichts tun, ich habe auch keine Bodentruppen dort. Er muss jetzt versuchen, anderweitig irgendwie Druck aufzubauen, um das zu beenden. Die Russen allerdings, das sagt Lindsey Graham aus seiner Sicht, die Russen seien nicht bereit, jetzt einzulenken. Sie wollen ihre Ziele auf dem Boden militärisch erreichen, überhaupt nicht zur Freude dieses konservativen Republikaners. Wilders bringt Rechtskoalition zu Fall, darüber haben wir schon gesprochen. Und noch einmal Abschied mit blauem Auge. Elon Musk verlässt Washington unbeliebt und mit Drogenvorwürfen. Ich lasse da jetzt mal nichts auf Musk kommen. Natürlich gibt es da sicherlich auch vieles auszusetzen, aber ich bleibe dabei, das ist vorbildlich, wenn Unternehmer vor allem mit diesem Leistungsausweis, mit diesem Leistungsvolumen, wenn die sich hergeben und eben in die Politik einsteigen, massive Nachteile in Kauf nehmen müssen. Die gehen eben nicht in die Politik, um sich zu bereichern, um Geld zu machen, sondern die verlieren Geld, wenn sie in die Politik gehen. Und es ist ja sehr entlarvend, wie abfällig die Journalisten über das schreiben. Denen ist offenbar ja ein Bereicherungspolitiker, einer, der Politiker wird, um eben selber Kohle zu scheffeln. Das ist denen offenbar viel lieber, diese Apparatschiks, als diese Unternehmer aus der Praxis, die natürlich viel zu drastisch einfahren, die zu viel wollen, die die Kettensäge auspacken, sind natürlich gewohnt, in ihren Unternehmen ziemlich autokratisch von oben nach unten durchzuentscheiden. Das ist in der Politik nicht möglich. Da müssen sie sehr viel mehr Rücksicht nehmen. Aber ungeachtet all dessen, Musk hat es gemacht. Er hat auf viele Missstände hingewiesen, Themen aufs Tapet gebracht, die ohne ihn nicht aufs Tapet gekommen wären. Respekt für Elon Musk. Dies mein letzter Befund in der heutigen Sendung. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen wundervollen Tag und freue mich, wenn wir uns entweder heute Abend in Thayingen sehen, mein Vortrag «Unsicheres Europa, sichere Schweiz», oder aber spätestens am 16. Juni in Frankfurt. Und morgen werde ich Sie dann bereits informieren, wann das nächste Weltwoche Golf Open stattfindet in Andermatt, im Chedi, noch vor den Sommerferien. Da müssen Sie dabei sein. Das ist ganz fantastisch in der prächtigen Alpenkulisse des Gotthardmassivs. Das ist ja sozusagen das Zentralmassiv der Schweiz, unser Redwy, unsere Rückzugsfestung, unsere Freiheitsbastion in den Bergen mit den Urnern, diesem freiheitsliebenden Menschenschlag. Übrigens, wenn wir schon beim Thema Menschenschlag sind, Schlag, Golfschlag, auch Golf begabt, dass es dem Flachländer schwarz vor Augen werden kann. Fantastisch, die Stimmung locker, entspannt, offen, der Geist bewegt sich da in dieser Bergwelt, auch noch beflügelt von den Golfschwüngen. Ob sie es können oder nicht, spielt keine Rolle. Sie können auch mit mir in den Anfängerkurs kommen. Das ist die Weltwoche. Die Daten, die Fakten, die Details, die liefere ich Ihnen spätestens morgen, wenn ich Ihnen auch die neue gedruckte Weltwoche, übrigens wird sie sehr interessant, wenn ich Ihnen die vorstellen kann an dieser Stelle. Bis gleich, machen Sie es gut. Ich freue mich aufs Wiedersehen und melde mich garantiert zurück.